Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast und heute auch als Videocast auf Spotify mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich schon sehr, sehr lange freue und ich weiß, dass viele von euch sich auch schon sehr, sehr lange auf dieses Interview freuen. Teil 2 mit dem lieben Chris von MM Crypto. Chris, was geht?
Mann, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Wir haben vor 3,5 Jahren gesprochen oder so. Geiler Podcast, geiles Timing. Und weißt du was? Ich glaube, jetzt haben wir wieder einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich freue mich, hier zu sein. Du hast ja echt eine krasse Community. Viele Gleichgesinnte, Leute, die Freiheit mögen, Leute, die sich für finanzielle Freiheit interessieren, für generell für das Thema Freiheit, gutes Mindset haben. Und wie letztes Mal auch, macht Spaß, hier zu sein, cooles Publikum zu haben und über Sachen wie Bitcoin zu reden.
Ja, auf jeden Fall, ey, lass über Bitcoin reden, aber das war noch so krass, kann mich erinnern, das war auf Kopangan, wir haben dann bei dir in der Villa aufgenommen, ich bin durch die Tür rein, Bitcoin war noch unter 10k, ich glaube bei 9, 9,3, 9,2, also hat die ganze Zeit so ein bisschen gecrappt, ne, so ein Crapwalk, ja. Sidewalk gemacht und als das Interview zu Ende war und ich glaube, ich stand schon draußen oder so und hab die Chart irgendwas gecheckt, hab gesagt, ey Chris, Bitcoin hat 10k gebrochen, wir haben erstmal voll gefeiert und das war so ungelogen geil. Genau der Tag, an dem Tag haben wir, ich glaube, keine Ahnung, wie wir das Interview genannt haben, aber irgendwie, warum Bitcoin dich in die finanzielle Freiheit bringt oder warum du jetzt Bitcoin kaufen solltest, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, irgendwie sowas. Und wir haben wirklich fast so on point den Bullrun gekickt.
Da ging's los. Und ich glaube, viele Leute haben sich danach auch noch bei dir bedankt und so. Das war einfach super, super geiler Zeitpunkt. Wir haben ja uns jedes Mal danach angerufen, als Bitcoin an 20 gebrochen hat, 30, 40, 50, 60, der 70er Call blieb leider aus, der 70.000 Dollar Call. Aber ich glaube, den werden wir bald haben. Wir haben jetzt vor zwei Wochen 32 gebrochen. Für viele Leute sagt das nichts, aber 32 war wirklich für mich genau diese Marke, die wir brechen mussten, um tatsächlich wieder in eine Phase reinzugehen, wo ich glaube, das könnte der Beginn des Bullenmarktes sein. Und ich glaube, vor 1,5 Wochen haben wir gestartet. Also wir sind fast wieder perfekt mit dem Timing, meiner Meinung nach hier.
Mhm. Wie machst du das fest? Also ich weiß, du bist auch sehr technisch versiert und hast technische Indikatoren, aber gepaart dann auch mit deiner Erfahrung, ich weiß nicht, der wievielte Cycle das jetzt für dich ist, die du jetzt über die Jahre gesammelt hast und auch deinem Grundverständnis, glaube ich, auch für Ökonomie, Makroökonomie. Was lässt dich jetzt zu dem Schluss kommen, dass das jetzt wieder der Start von einem neuen Run sein könnte? Entgegen den Odds, die es ja noch so makroökonomisch gerade gibt, da stehen die Zeiten ja noch nicht alle auf grün.
Ja, überhaupt nicht. Die stehen überhaupt nicht auf grün, das stimmt schon. Ist jetzt mein dritter Zyklus und sicher sein kann ich mir gar nicht. Aber als Investor musst du immer alles als eine Wahrscheinlichkeitsfunktion betrachten. Und wenn du alles als eine Wahrscheinlichkeitsfunktion betrachtest, klar musst du natürlich auch dem Respekt zollen, dass du vielleicht falsch liegst. Ich glaube jetzt aber ich würde nicht sagen an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber schon sehr wahrscheinlich ist das der Beginn des Bullenmarktes und nicht nur aus charttechnischer Perspektive, auch aus anderen Gründen, aber charttechnisch, das will ich nur ganz kurz einmal erwähnen, ich weiß, das ist für viele Leute vielleicht nicht das Interessanteste, aber wir hatten diese 30.000, 32.000, das Level, wo Elon Musk angefangen hat, Bitcoin zu kaufen im letzten Bullenmarkt. Das war dann danach Support, also Unterstützungszone. Jedes Mal wurde Bitcoin, da hat er Unterstützung gefunden. Sobald wir das dann am Ende des Bullenmarktes nach unten hin durchbrochen haben, wurde das neuer Widerstand. Und wir sind jetzt die letzten Monate, ich meine, das hat jeder gesehen wahrscheinlich, seitwärts gegangen, 26, 27, 30, 25, super langweilig. Nichts passiert und das lag daran, dass wir sehr, sehr viel Volumen getradet hatten in dem Bereich von 28, 30 bis 32.000 und das war sehr, sehr starker Widerstand. Starke Unterstützung bevor wurde zu neuen Widerstand und der wurde jetzt eben durchbrochen. Deswegen glaube ich persönlich, es ist natürlich möglich, dass wir es nach unten durchbrechen. Black Swan Events gibt es immer, es gibt immer Gefahren, weiß nicht, Konflikte, Kriege, die sich ausweiten, Sachen, die man einfach nicht vorhersehen kann. Und da kann man als Investor sich nicht jedes Mal verstecken und sagen, oh, ich werde jetzt nie investieren, denn leider gibt's Gier und Kriege und diese Sachen jederzeit. Das müssen wir ausschließen. Aber Ceteris Paribus Conditions, also alles so, wie es jetzt ist, würde ich sagen, der Bullenmarkt hat begonnen. Und die 32.000 waren so der Startschuss, so wie damals die 10.000 so sozusagen der Startschuss waren.
Was meinst du, hat denn jetzt so die letzte Rallye, die jetzt so vor zwei Wochen gestartet ist oder so nochmal bis auf Mitte 30er ausgelöst? Ist das diese Vorfreude, Antizipation auf einen Bitcoin-Spot-ETF oder sind da noch mehr Sachen zusammengekommen?
Also ETF natürlich, klar, das ist das Offensichtlichste. Wenn man einfach Bitcoin googelt, ist das die offensichtliche Antwort, die einem ins Auge springt. Aber es gibt so ein Sprichwort: Show me the charts, I'll tell you the news. Das heißt, wenn du in den Chart reinschaust, kannst du manchmal schon, und ich bin wirklich, ich mag Makroökonomie more, ich mag Mikroökonomie mehr, ich mag Geldpolitik, das Verständnis von Geld, Historie, die Sachen gefallen mir persönlich mehr, die faszinieren mich mehr. Aber am Ende des Tages muss ich dem Respekt zollen, dass Charttechnik immer noch funktioniert. Und wenn du in den Chart reinschaust, dann kannst du manchmal vorhersehen, hey, jetzt kommen bald gute News. Und manchmal ist es einfach an der Zeit, wenn ein Zyklus des Bärenmarktes vorbei ist, dass Bitcoin nach oben geht und dann siehst du, okay, wir sind jetzt hier an dem Widerstand, wir haben den jetzt mehrfach geretestet. Ich sehe gerade, dein Video ist weg.
Ja, ich bin noch da.
Ja.
Komplett weg für
Ja, ich
dich?
kann einfach
Wir sind ja
weiterreden. Hier
bei.
steht: Recording continues smoothly. Last video will return when their internet improves.
Ja, mach einfach mal weiter. Das ist ja so eine Software, der lädt das lokale Video von mir hoch. Das sollte am Ende
Okay,
alles
easy,
passen,
easy.
wenn das zusammengefügt
Also wie
ist.
gesagt, wenn man in den Chart reinschaut, dann zolle ich dem auch Respekt und ich sehe eben manchmal, okay, ich habe jetzt letztens gesehen, ich habe einen Trade aufgemacht, einen sehr großen Trade, wo Leute gesagt haben, bist du verrückt? Bei 17.000, dann habe ich den hochskaliert. Als wir die
Was
32
für eine
gebrochen
Size?
haben,
Was für eine
ja,
Größe war der Trade?
der eine Trade, ich kann das hier auch ins Dings reinhalten, in die Kamera reinhalten. Ich habe einen Bitcoin-Trade offen, der ist bei 2,1 Millionen. Nee, warte kurz, das ist ein anderer. Hier da ist es. 3 Millionen Dollar und es ist 1,9 Millionen Dollar im Profit. Und dann habe ich einen Ethereum-Trade hier weiter unten. Und ist ein 700.000 Dollar Trade, 140.000 Dollar im Profit ungefähr. Und die habe ich aber vorher schon aufgemacht und die habe ich dann jetzt hochskaliert, als wir diese Widerstandszone gebrochen haben. Und wenn man in den Chart reinschaut, man hat gesehen, wir haben jetzt diesen Widerstand mehrfach angetestet, dann weiß man, jetzt ist es an der Zeit, gute News müssen kommen. Und das war auch beim letzten Mal so, das ist jedes Mal so. Du hast gesehen, okay, wir hatten diesen Covid-Dump, V-Shape Recovery und dann wusste man, okay, höchstwahrscheinlich hören wir jetzt, wie sehr viel US-Dollar gedruckt werden und dass der Markt explodiert. Und dass genau das Gleiche ist passiert. Wir wussten natürlich, dadurch, was passiert ist, diese ganze Geschichte drumherum, dass Quantitative Easing, also in der keynesianischen Geldpolitik, ist das komplett unabdingbar. Nach einem Crash muss Geld gedruckt werden. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Befürworter davon, aber dass das passiert, war klar. Wenn man in den Chart reingeschaut hat, hat man auch gesehen, okay, jetzt müssen gute News kommen. Dann kam das und das hat dann tatsächlich den Markt nach oben befördert. Also ich würde sagen, klar, ETF, aber wenn es nicht der ETF gewesen wäre, wären andere gute News gekommen. Es war einfach an der Zeit für Bitcoin wieder aufzusteigen aus den Aschen. Es war einfach wieder Zeit. Und das ist jedes Mal genau das Gleiche. Und ich denke, das wird nach dem nächsten Bullenmarkt, wenn wir wieder eine Konsolidierung sehen, wieder einen Bärenmarkt, wahrscheinlich wieder um die 70, 80% Retracement. Für jeden wird es wieder eine Überraschung sein. Vielleicht sogar für mich. Ich bin ja immer bullish. Aber am Ende des Tages, es ist so vorhersehbar. Nur genau, wo wir enden, oben oder wo wir den Bärenmarkt beenden, das weiß man nicht genau, aber dass es ein Ende des Bullenmarktes geben wird bald, in anderthalb Jahren oder 2 Jahren, wer weiß, das ist ziemlich sicher. Und dass danach der Bärenmarkt wieder endet, ist auch ziemlich sicher. Und dann wie durch Zauberhand wird es in ein paar Jahren wieder sehr positive News geben, die den Bitcoin-Markt nach oben befördern.
Ja, im Grunde ist ja ständig Musik drin. Es gibt immer die gleichen, sage ich mal, negativen Narrative, die irgendwo einfach da sind. Dann gibt es positive Narrative und die Frage ist so, was ist so der Common Sense oder Konsensus von der Gesamtconsciousness? So, womit resonieren die Menschen gerade mehr? Sind es die positiven News und das entfacht dann, das ist immer so eine self-fulfilling prophecy. Denke ich mal mehr oder weniger, weil es ist ja super viel
Voll.
Psychologie auch in den Markets. Oder sind es dann die negativen Sachen, auf die man sich stürzt? Aber man kann für alles im Nachhinein, wie du schon sagst, man kann das Chart ansehen und dann kann man für alles im Nachhinein auch wieder eine Begründung finden und sagen, ah, ja, war ja logisch, wegen dem und dem war jetzt Ende vom Bullenmarkt und jetzt ist er dann runtergegangen, die haben angefangen, die Interest Rate zu increasen.
Ja, du hast und im Bullenmarkt und im Bärenmarkt einfach oben, eine komplett verschiedene Grundenergie. Im Bärenmarkt ist es eher negativ, dann hörst du auf einmal China, 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 klar, die Preise gehen nach oben, dadurch gibt es Defaults, dann gibt es Defaults. Miner gehen pleite, FTX und dann ist das einfach so eine Chain Reaction, eine Kettenreaktion. Yeah, yeah. Und bullische News, positive News werden verschluckt, werden nicht wirklich wahrgenommen, während negative News viel zu stark wahrgenommen werden. Ah, ich habe es doch gleich gesagt, oh, es ist schlecht und dies und das. Das drückt den Markt nach unten. Und jetzt, dieser Bruch von 32.000, meiner Meinung nach, hat das Sentiment umgekehrt. Und ab jetzt werden negative News nicht mehr so sehr wahrgenommen und positive News werden übermäßig wahrgenommen. Und so ist das eigentlich jedes Mal. Wenn man jetzt ein paar Bullenmärkte durchgemacht hat, ein paar Bärenmärkte durchgemacht hat, dann weiß man das auch. Und ich finde, das ist auch relativ interessant als Investor, sich darüber im Klaren zu sein, weil man dann ein bisschen rationaler auf die Nachrichten, die da so auf einen reinprasseln, draufschauen kann und vielleicht nicht sich in irgendeine große Long-Position verfängt, einfach nur, weil da mal ein bisschen gute News sind oder so.
Naja, komplett. Du hast eben gesagt, dich hat es auch überrascht als Perma-Bull, als dann irgendwann die Party zu Ende war. Es war ja mehr oder weniger so ein Double-Top. Ist denn deine Strategie komplett einfach, das dann durchzuhodeln, in Krypto zu bleiben oder hast du schon versucht, irgendwie DCA out, um ein bisschen was ins Stable zu schieben? Hast du deine Crypto-Punks weiter durchgehodelt? Wie ist so deine grundsätzliche Strategie in diesem zyklischen Markt? Oder hast du noch eine viel längere Long-Term-Perspektive?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe eine extreme Long-Term-Perspektive, vor allem auf Bitcoin. Bitcoin möchte ich eigentlich nie verkaufen. Nicht in US-Dollar, nicht in Euro. Was mein Plan ist, ich glaube, ich habe das sogar vor 3,5 Jahren erwähnt und der Plan hat sich überhaupt nicht geändert. Ich werde irgendwann, wenn ich mir denke, okay, hier, ich kaufe jetzt Farmland, ich kaufe jetzt Real Estate oder weiß ich nicht, wer weiß, Gemälde oder sowas, dann diversifiziere ich aus Bitcoin heraus in andere Assetklassen. Aber ich möchte jetzt nicht Bitcoin verkaufen, um dadurch mehr US-Dollar zu bekommen. Fiat-Währungen sind ja dem, wem ich entflohen bin, und jetzt einfach zu verkaufen, um mehr von dem Bockmist zu bekommen, den ich am Anfang loswerden wollte, ergibt für mich nicht so viel Sinn, weißt du? Von daher eher langfristige Perspektive. Ja, ich werde die rausdiversifizieren, aber in andere Assetklassen. Und mein Plan war auch von Anfang an, im letzten Bullenmarkt das noch nicht zu machen, sondern jetzt im kommenden Bullenmarkt, das wird so der letzte Bullenmarkt sein, wo ich wirklich all in Krypto bin. Und jetzt im Laufe der nächsten 1,5-2 Jahre möchte ich tatsächlich sukzessive rausdiversifizieren, Farmland kaufen, Unternehmensanteile, vielleicht ein paar Edelmetalle. Aber ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Ich werde wahrscheinlich zumindest eine Hälfte meines Networths weiterhin in Krypto behalten. Dafür bin ich einfach viel zu tief drin, viel zu groß als Believer in dem Bereich. Und aber wahrscheinlich werde ich signifikant rausskalieren über die nächsten 2 Jahre. Und das wird der letzte Bullenmarkt sein, wo ich tatsächlich all in bin.
Was macht das mit dir, all in Krypto zu sein und dann diese 80% Pullbacks und dann auch noch diese krassen Runs nach oben zu haben? Ich weiß ja ungefähr dein Networth, da sind einige Nullen hinten dran, aber die können dann auch mal wieder verschwinden bei einem 80% Pullback. Und das sind einfach unfassbare Summen, die auf dem Papier oder auf dem Screen dann sich ändern in so einem Zyklus. Ist das bei dir, löst das irgendwelche Emotionen überhaupt noch bei dir aus? Oder bist du einfach da so gefestigt und so geschult und so quasi durch so ein Stahlbad gegangen, dass du sagst, meine Long-Term-Perspective-Thesis, die stimmt einfach immer noch und alles andere ist jetzt nur ein bisschen Nebengeräusche?
Ja, macht das schon auch was mit eine gute dir? Frage, vor allem für viele Leute, die jetzt hier zuschauen. Wenn jetzt der Bullenmarkt tatsächlich vor uns liegt, dann ist das nicht nur wichtig, in einem Bärenmarkt nicht komplett depressiv zu werden, das ist auch super wichtig, in einem Bullenmarkt nicht komplett euphorisch zu werden. Man muss bei jeder Investition die Emotionen so gut wie möglich außen vor lassen. Selbst diese positiv, sich positiv fühlenden Emotionen, Dopamin, wenn der Preis nach oben geht, fühlt sich gut an, aber das macht am Ende die Investmententscheidungen kaputt. Das macht einem das Return on Investment kaputt. Und deswegen ist das ganz wichtig, das so gut wie möglich herauszuhalten aus seinem Investitionshandeln. Und ich persönlich mache das so, ich habe seit 2017, glaube ich, kein Portfolio mehr. Ich habe keinen Portfolio-Tracker. Ich sehe nicht den Wert meines Portfolios. Das hilft natürlich erstmal. Dann, wenn der Preis jetzt 20% nach unten geht vom Markt, dann klar weiß ich, ich habe 20% an Net Worth ungefähr verloren. Aber ich rechne mir das jetzt nicht genau aus. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich möchte nicht meine US-Dollar maximieren, meine Euro maximieren. Ich will meine Bitcoin maximieren. Das heißt, ich habe jetzt X Summe an Bitcoin. Genau, ich habe Summe X an Bitcoin. Bitcoin geht 80% runter. Ich habe immer noch exakt die gleiche Summe an Bitcoin. Wenn ich jetzt viele Altcoins halte, klar, dann verliere ich in Bitcoin, weil Altcoins normalerweise mehr fallen als Bitcoin. Aber ich habe tatsächlich über den ganzen Bärenmarkt ungefähr 80% meines Portfolios in Bitcoin gehabt. Dann die restlichen 20 waren fast nur Ethereum und natürlich ein paar Altcoins. Und ich persönlich, wenn ich jetzt Investor wäre ich würde mein Portfolio einfach nur in Bitcoin tracken. Und dann sieht das Ganze auch ganz anders aus. Und dann stören einen die Pullbacks nicht und dann wird man auch nicht zu euphorisch, wenn es nach oben geht, wenn man das Ganze ein bisschen abkoppelt von dem traditionellen Fiat-System und diesen Fiat-Zahlen, die man da so hat. Also ich denke, ich versuche so wenig wie möglich in US-Dollar zu denken. Und auch um deine andere Frage zu beantworten, klar, wenn die Preise nach unten gehen, ist jetzt nicht so, dass ich super happy bin. Ich weiß aber, dass das absolut nötig ist, um einen gesunden Markt zu haben, um wieder ready zu sein für den nächsten Bullenmarkt. Und deswegen wusste ich, das ist ein notwendiges Übel. Ich freue mich auch über den Schmerz in den Muskeln, wenn ich ins Gym gehe. Das muss einfach sein, dass die Muskeln danach wachsen. Und genauso muss ein Bärenmarkt eben sein. Und so halte ich mir das vor Augen. Klar freue ich mich nicht, aber das hat mich jetzt nicht wirklich krass beeinträchtigt. Ich habe jetzt vielleicht aufgehört, über die letzten anderthalb Jahre mir wie verrückt Uhren zu kaufen. Ich laufe in meinen Hanfklamotten rum, lasse die Sonne auf mich scheinen, esse gutes Essen und bin vielleicht ein bisschen sparsamer. Und dann im Bullenmarkt ist dann wieder Zeit, mehr den Luxus raushängen zu lassen, vielleicht, wenn ich überhaupt Lust drauf habe. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel vom Bärenmarkt gemerkt.
Hast du denn da überhaupt noch Bock drauf? Also du bist ja jemand, der kann sich ja, wenn er will, quasi alles kaufen auf der Erde. Und du hast dir ja auch schon viel geleistet, sei es jetzt irgendwelche Luxusuhren, wie du gerade gesagt hast, oder verrückte NFTs oder was hast du noch? Real Estate gekauft auf Kupangan, ich glaube in Dubai auch, Autos, diese ganzen Supercars, oder wie die sich nennen. Macht das noch irgendwas mit dir oder warum hast du das überhaupt gemacht, so in erster Linie?
Ja, am Anfang erstmal, wenn man jetzt das erste Mal Wohlstand hat und Wohlstand bekommt, man hat das überall gesehen, dann denkt man sich, oh, jetzt will ich auch mal eine Uhr holen, jetzt will ich auch mal ein Auto holen. Man merkt aber ziemlich schnell, das ist sehr leer. Also mir hat das
abnehmender Grenznutzen auch, ne? Diese Kurve von diesem abnehmenden Grenznutzen auch so, ne? Diese Peak-Euphorie und dann fadet das einfach so aus, so, ja, okay, nice to have und jetzt?
Voll. Mehr als 3 Monate kann man gar kein Dopamin bekommen von so materialistischen Sachen. Das wusste ich auch vorher, aber ich wollte es einfach mal mitmachen. Und ich habe auch meine Autos im Bullenmarkt gekauft. Ich habe dann einige davon auch wieder verkauft, sogar in Krypto Gewinn gemacht. Nicht in US-Dollar, aber in Krypto sogar Gewinn gemacht, weil ich Krypto verkauft habe und danach, als die Preise niedriger waren, den Wagen verkauft, wieder Krypto geholt. Also finanzielle Fehler waren das alles nicht. Aber hat mir eine Lehre gegeben und ich habe gemerkt, das gibt jetzt nicht so viel. Mir macht es viel mehr Spaß, vielleicht mit Freunden zu grillen oder Jetski zu fahren, Paddle zu spielen oder Fußball zu spielen. Gibt mir am Ende mehr Spaß oder mit einem Quad durch den Dschungel zu fahren, als mit einem Lamborghini durch die 100er-Zone in Dubai zu düsen. Das ist auch mal cool, aber langfristig ist klar, Sachen wie Familie, Freunde, Natur, die Sachen, die geben mir viel mehr und ich bin trotzdem froh, dass ich das eben mal gemacht habe, mal versucht habe und jetzt brauche ich das nicht mehr. Der Grund, warum ich nicht einfach aufhöre, ist, ich habe immer noch einen Drang nach Erfolg. Ich mag Wachstum, ich mag zu sehen, dass ich was versuche und dass es funktioniert. Das ist Feedback und ich mag Erfolg. Ich mag zu wachsen, gesundheitlich, Muskeln, Gehirn, Wohlstand und klar, Robin Hood-mäßig kannst du was Gutes damit machen, kannst Familie versorgen, Freunde versorgen, kannst dir selbst was Gutes tun. Jemand braucht eine Operation, kannst du bezahlen. Jemand wird ein bisschen älter, hat nicht mehr Lust auf Arbeit in der Familie, kannst du zur Ruhe setzen. Das sind alles tolle Sachen, die Geld ermöglichen. Geld ist Freiheit, Wohlstand ist Freiheit, den kannst du dir damit kaufen in der Welt, in der wir leben. Und das ist das Positive daran. Und darüber hinaus, warum ich dann nicht aufhöre, obwohl ich schon genug habe für alle diese Sachen, ist einfach, weil ich Spaß am Erfolg habe. Und wenn ich aufhöre, würde ich denken, dass mir irgendwie was fehlt. Irgendwie dieser Drang zum Wachstum, den habe ich einfach und der geht auch nicht weg und das freut mich auch. Also ich mag zwar auch die Füße hochzulegen und das mache ich auch viel, aber ich habe auch Spaß daran zu hustlen.
Ja, sonst würdest du wahrscheinlich deinen YouTube-Kanal nicht immer noch in der gleichen, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber du machst wahrscheinlich immer noch regelmäßig YouTube-Videos und jeder, der gerade zuhört und selber Content-Creator ist in irgendeiner Form, ob du jetzt einen Podcast machst oder einen Blog geschrieben hast oder vielleicht auch YouTube-Videos machst, kann wahrscheinlich nachvollziehen, was das auch für ein Commitment ist, da so krass bei der Stange zu bleiben. Und ich habe es ja auch mal so hinter den Kulissen mitgekriegt, dann wurde der Kanal mal weggenommen oder gestrikt oder ist in irgendein Algorithmus gekommen und dann warst du aber wieder da und hast gehasselt. Und jetzt habe ich gehört, machst du den Kanal, ich weiß gar nicht, den alten Kanal auf Deutsch oder noch einen neuen Kanal dazu, musst du vielleicht gleich mal sagen. Also Hut ab dafür, dass du immer motiviert geblieben bist. Und dafür braucht man wahrscheinlich dann auch so was Größeres als du selber, Nordstern. Also was treibt dich an, da so committed zu sein?
Also das kann nicht einfach nur Geld sein. Das muss einfach, man braucht irgendwie ein bisschen größeres Ziel, was einen da zieht. Und genau, ich habe jetzt einen deutschen Kanal wieder gestartet. Den hatte ich vor anderthalb, zwei Jahren aufgehört. Ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt, wann dann, soll ich am Ende des Bullenmarktes anfangen? Ich will ja am Anfang des Bullenmarktes anfangen. Da habe ich den deutschen Kanal wieder mmcrypto.de zum Leben erweckt. Habe auch Interview mit Julian Hosp gemacht und so weiter. Und kommt super geil an. Ich glaube, ich bin innerhalb von einer Woche wieder der Top 5 meistgeguckte deutsche Krypto-Content-Creator auf YouTube. Das ging sehr schnell. Krass, hat mich echt gefreut. Ja, also irgendwie 20.000 Views oder so. Aber in Krypto in Deutschland ist das natürlich schon ganz gut. Die Leute freuen sich, die deutsche Community wieder da zu haben. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Und ja, klar, was du gesagt hast, da steckt natürlich Disziplin dahinter. Man muss aber sagen, ich mache es mir auch einfach, ich mache alles vom Handy aus und ich nehme einfach so auf, rede in die Kamera, natürlich mache ein bisschen TA, rede manchmal über Makroökonomie, über Spieltheorie, über ein paar Mindset-Sachen, aber am Ende des Tages zeitmäßig gesehen, energetisch geht da viel rein, aber zeitmäßig gesehen ist das nicht super viel Zeit. Aber klar, ich bin da sehr committed, Disziplin gehört dazu, aber ist jetzt nicht, dass ich für ein Video 8 Stunden oder so da sitze, das geht relativ schnell.
Okay, wie oft machst du? Hast du da eine Vorgabe für dich selber oder machst du einfach so, wie du gerade fühlst? Oder sagst du so mindestens einmal pro Woche muss was raus, im besten Fall dreimal die Woche?
Ja, also so wie ich es fühle. Ich denke mal, je volatiler der Preis ist, je mehr Interesse am Markt ist, desto mehr Videos mache ich. Jetzt zurzeit sind 3-4 Videos am Tag, auf Englisch, auf Deutsch. Also das wären dann 3-4 Videos die Woche. Auf Englisch und auf Deutsch, das wären dann 6-8 Videos die Woche auf dem englischen und deutschen Kanal zusammen. Genau, so ungefähr. Aber wie gesagt, das hört sich nach deutlich mehr Arbeit an, als es letztendlich ist. Wenn es einem wirklich Spaß macht, ist es gar nicht so viel Arbeit. Klar, ich stecke da viel Energie rein, aber manchmal fühle ich mich nach dem Video tatsächlich energiegeladener als vorher.
Hast du dir das selber beigebracht mit den, da war ich auch fasziniert, dass ich das erstmal gesehen habe bei dir mit den Handy-Videos, dass du dann auch quasi an Switch zwischen den verschiedenen Apps und das dann Screen Caps live und dazu kommentierst und am Ende so, das war das Video und im Grunde hat man alle Infos, die man gebraucht hat. Und wenn man sich das so neben jemand anderen legt, der das vielleicht stundenlang dann noch cuttet, weil mit Premiere oder Mastercut, sieht das bei dir alles schon irgendwie so slick aus.
Ich brauchte einfach einen Weg, wie ich so schnell wie möglich, so viele Informationen wie möglich an die Leute bringe, vor allem im Kryptomarkt. Okay, ETF kommt raus. soll ich jetzt erstmal 6-7 Stunden lang editen machen, High Value Production und das Video rausbringen, wenn jeder schon die News gehört hat? Ich bringe lieber emotionaleren Content, der mehr unterhält und weniger Produktionsqualität hat, raus. Das heißt, ich habe weniger Barrieren, Video zu machen. Ich habe weniger Ausreden, Video zu machen. Und wenn ich ein Video machen will, kann das 10 Minuten später schon auf YouTube sein. Und wenn ich jetzt viel edite und dann schicke ich das noch dahin und dahin, dann kann das stundenlang dauern. Das interessiert die Leute weniger, dass ich dann eben ein 4K-Video habe und da ein paar schöne Edits drin habe. Und ja, wie gesagt, das hat ganz gut geklappt. Das ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren war ich viele meiner Videos sehr oft, waren die meistgeschauten auf dem englischen Kanal, die meistgeschauten Bitcoin-Only-Videos auf ganz YouTube. Und obwohl ich die niedrigste Produktionsqualität habe, und das ist eben einfach nur ein Screen-Recording in der Kamera-App, aber es funktioniert. Das Wichtigste ist eben in dem Fall, ich mache ja keine Landschaftsbilder, das Wichtigste ist auf der einen Seite Entertainment und dann natürlich der Value, den ich bringe, der Mehrwert,
Content,
den
ich bringe. Ja, und der Mehrwert, ja. Und ich glaube, ein gutes Beispiel früher war auch so, der Klassiker war Tim Ferriss mit seinem Podcast. Als er gestartet hat, der hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Mikro hatte oder ob der das Mikrofon von seinem Laptop genommen hat. Also hat sich so scheiße angehört, aber jeder hat diesen Podcast gesuchtet und 3-4 Stunden durchgehört, weil die Infos einfach zu wertvoll waren und da hat dann jeder auch einen Fick drauf gegeben, wie sich das angehört hat.
Und, stell dir mal vor, der hätte jetzt das Mega-Equipment 2 Wochen aufbauen. Research gemacht. Ja? Stell dir vor, der hätte 2 Wochen Research gemacht. Was ist das beste Mikrofon? Ah, muss ich in Japan bestellen? Nochmal 2 Wochen, 4 Wochen später angefangen. Es ist am besten ist einfach nur der Content, den rauszubringen. Ja, ja, ja. Das sieht man jetzt auch an Andrew Tate, der einfach nur auf Podcasts ist und dann werden da kleine Snippets zusammengeschnitten und die ganze Welt sieht überall seine Clips und am Ende des Tages ist er eine Stunde lang in dem Podcast und dann sind auf einmal 10.000 Clips online. Ja, ist ein ähnliches Prinzip.
Gerade so wie du, der und gerade auch so wie jemand, du bist ja auch nomadisch unterwegs und reist viel und so, dann irgendwann macht das ja auch keinen Sinn, so ein riesen Equipment mit sich rumzuschleppen. Ich glaube, in Dubai habe ich gesehen, hast du ja dann auch mal so ein Raumschiff aufgebaut oder wie nennt sich das, mit so ganz vielen Screens und so, wo dann die Charts drauf waren und deine Crypto-Punks zu sehen waren. Das macht ja vielleicht dann auch mal Bock, so ein bisschen Equipment anzuschaffen, wenn man das dann kann. Hier in unserem Haus habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Equipment, aber wenn ich dann reise, dann sind andere Mikrofone auch gut genug, ne?
Ja, ich hoffe, ich kann dich da bald mal besuchen. Aber noch kurz zu dem Setup in Dubai. Das war einfach nur, es sah cool aus und ich habe da gearbeitet an etwas mit meinem Kollegen Mo zusammen. Aber am Ende des Tages meine Videos habe ich immer noch mit dem Handy aufgenommen und dann mit dem Handy die Screens gefilmt. Also wirklich geändert hat sich dadurch auch nichts.
Nee. Und machst du immer noch dieses Fratzengeballer, also voll Ecstasy-Style für deine Vorschaubilder auf YouTube? Das funktioniert, ne?
Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, hat auch Mr. Beast gesagt, dass er hat eine höhere Click-Through-Rate, also das ist prozentual, wie viele Leute, die das Video sehen auf ihrer YouTube-Timeline, klicken das Video. Er hat eine höhere Click-Through-Rate, wenn er den Mund geschlossen hält. Habe ich das auch mal probiert und funktioniert ganz gut. Jetzt mache ich immer noch Gesichter, aber ich mache den Mund etwas mehr geschlossen als vorher. Viele Leute, vor allem in der deutschen Community, und versteht mich nicht falsch, ich liebe euch. Ich habe extra den Kanal wieder angefangen für euch, aber vor allem in der deutschen Community hat man da immer mal wieder Leute gesehen, die sich beschweren. Und da habe ich mir gedacht, hey, mach den Mund doch mal zu und schau mal, wie es läuft. Es läuft immer noch gut. Ich mach das dann gerne mit einem geschlossenen Mund. Aber eine Sache will ich noch erklären, weil es wird bestimmt noch Leute geben und ist auch okay, die sagen, hey, hör doch mal auf, überhaupt Fratzen zu machen. Wie man das verstehen muss, auf YouTube, das ist wie so ein Süßigkeitenladen und da sind ganz, ganz viele Pralinenboxen. Und am Ende des Tages, wenn du einen super Mehrwert zu bieten hast, ja, mit bestem Wissen und Gewissen glaubst, ich habe den Mehrwert, den ihr schauen sollt, und du willst den in der Pralinenbox verkaufen, dann machst du die Pralinenbox doch irgendwie auf eine Art und Weise, dass du denkst, okay, die wird jetzt gepackt, gekauft und aufgemacht. Und das Thumbnail und der Titel ist wie so eine Pralinenbox. Du willst das Appealing machen. Du willst, dass die Leute das aufmachen. Wenn du die Pralinenbox hässlich machst und kein Schwein will dieses Ding hier aufmachen, dann wird am Ende niemand diese schönen Pralinen da drin testen können. Und deswegen versuche ich eben mit allem, was ich habe, die Titel reißerisch zu machen, die Thumbnails reißerisch. Wenn man dann draufklickt, dann rede ich doch relativ normal mit den Leuten und dann versuche ich, so viel Mehrwert wie möglich zu bringen. Aber das Außen herum, da muss man sich einfach absetzen. Das ist das Spiel, das sind die Regeln. Und ich muss da leider nach den YouTube-Regeln spielen. Und es geht leider nicht anders. Tut mir sehr leid, wenn es irgendwen ärgert, dass ich da so auf dem Thumbnail gucke.
Ja, mach nochmal. Der Klassiker, ey. Ich klupsch aus. Ich liebe das, ey. Ich feiere das. Oh, jetzt hast du mir Angst. Jetzt hast du mir Angst, ey.
Zeitlupe. Ja, musst du mal schauen. Ich mache meine Thumbnails. Ich drücke auf Video und nehme dann 10 Sekunden Video auf 4K, die ich dann so in die Kamera schaue und dann habe ich eben super viele Frames, wo ich dann eben raussuchen kann, dann mache ich einen Screenshot und dann der beste Frame, wo ich gerade in die Kamera gucke und das ist am emotionalsten, den nehme ich dann mache ich einen Screenshot und das wird mein Thumbnail. Also das ist das Peinlichste, glaube ich, wenn mich mal jemand dabei sieht, wie ich ein Thumbnail-Video aufnehme, so ganz allein im Raum.
Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man das zu Ende denkt, so du hast ja richtig gesagt, so wenn das nur heiße Luft wäre und quasi dein Thumbnail dann das ist, was man auch an Content kriegt, nämlich super viel Hype und whatever oberflächliche Geschichten, dann hättest du nicht nachhaltig so viel Erfolg, wie du schon gesagt hast. Und,
ja, da wird jetzt
die meistgeklickten Videos und eine riesen Community. Genau, das wäre verbrannte Erde, die du hinterlassen hättest und das wäre es dann so.
Aber das gibt es auch, wenn du in den Space reinschaust. Es gibt super viele Content Creator, die gibt es heute nicht mehr. Leute vom ersten Bullenmarkt, die waren im nächsten nicht mehr drin. Welche zu finden? Content Creator, die jetzt über 3 Bullenmärkte, 3 Bärenmärkte sich gehalten haben, immer noch eine gute Reputation haben. Und da, es gibt Leute, die mich kritisieren, mach nicht so große Trades oder guck mal anders auf dem Thumbnail oder zieh dir ein T-Shirt an. Ich bin ja meistens ohne T-Shirt. Gibt's auch. Manchmal ist Kritik auch wirklich angemessen. Aber es gibt tatsächlich nicht so viele Content Creator, die über so viele Jahre jetzt dabei sind und eine gute Reputation gehalten haben. Und das ist immer also eine der obersten Prioritäten bei mir, dass ich wirklich eine saubere Reputation halte. Und wenn man das immer als Maxime hat, dann macht man auch keinen Unfug.
Wann hast du denn angefangen mit deinen ersten YouTube-Bitcoin-Videos?
Vor mehr als 6 Jahren auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber deutlich mehr. Also mehr als 6 Jahre auf jeden Fall.
Ja.
Anfang 17 oder sowas, Mitte 17, irgendwie sowas. Anfang ich habe ja erst angefangen zu investieren.
Das war noch ein ganz guter Zeitpunkt.
Hey, mach mal einen YouTube-Kanal.
Und wie ist das bei dir? Du verlinkst ja auch immer Partnerbörsen. Habe ich mal gesehen, du hast mal Binance promoted, dann war Bybit vorne. Jetzt habe ich gerade geguckt, auf dem deutschen Kanal ist jetzt BitGet. Womit machst du das immer fest, welche Börse du da gerade pushen möchtest und promotest?
Ja, ich habe Binance, Bybit auf dem englischen Kanal, auch BitGet manchmal. In Deutschland darf man Bybit nicht promoten und dann musste ich mich nach Alternativen umschauen. Und ich bin sehr vorsichtig damit, was ich promote, zum Beispiel als FTX untergegangen ist. Ich habe nie FTX promotet, kann man sagen, glücklich oder nicht. Mir kam es immer ein bisschen komisch vor. Mir hat es nicht gefallen, an wen die gespendet haben. Mir haben ein paar Sachen nicht gefallen. Also prinzipienmäßig bin ich einfach ferngeblieben und hat sich rausgestellt, vielleicht glücklicherweise, vielleicht waren einfach die Prinzipien die richtigen, dass das korrekt war. Aber als FTX untergegangen ist, habe ich tatsächlich auch mal für mehrere Monate aufgehört, irgendwas zu promoten. Das heißt, ich habe Videos gemacht ohne irgendeine Promotion, einfach nur, weil ich Videos machen wollte. Mir geht es tatsächlich nicht mehr darum, irgendwelche Sachen zu promoten. Aber klar, ich bin ein Trader und wenn man ein Trader ist, dann ergibt das Sinn, wenn du monetarisieren willst, dass du eine Börse promotest. Und das, was mir gefällt daran, an dem Affiliate-System von Börsen, ist das Anreizsystem dahinter. Das heißt, wenn meine Follower profitabel sind, dann kriegt man als Affiliate mehr, als wenn die Follower verlieren. Wenn die Follower verlieren, dann gibt es vielleicht irgendwo mal eine Limit-Order-Provision und danach ist es weg. Danach ist das Einkommen weg. Das heißt, man ist als Content-Creator selbst incentiviert, die Leute irgendwie in eine richtige Richtung zu inspirieren. Denn je mehr Profite die machen, desto mehr Trades, mehr Profite, desto mehr geht am Ende zum Content Creator zurück. Und das ist anders bei Sponsorships. Wenn jetzt ein Projekt, und ich mache keine Sponsorships, jeder, der meinen Kanal kennt, weiß, ich habe mal ausgewählt, vielleicht ein Sponsorship für Binance, ein Sponsorship für Bybit, also auch wieder für Börsen gemacht. Wenn du ein Sponsorship bekommst, vor allem wenn jetzt Projekte kommen und sagen, hey, ich zahle dem jetzt Summe X dafür, dass du die promotest, dann hat man diesen Anreiz nicht. Dann macht man diese Promotion. Viele Leute machen keine Due Diligence. Spieltheoretisch, warum sollten die das machen? Und am Ende, wenn es dem Projekt schlecht geht, dieses Sponsorship-Geld, das hat man schon bekommen. Da gibt es keine Anreizstruktur, die einen irgendwie dazu bringt, dass man die Follower in die richtige Richtung leitet. Und das finde ich cool beim Affiliate-Marketing bei Kryptobörsen. Und deswegen mache ich das. Und ja, Bybit ist seit Jahren im Game. BitGet ist seit vielen Jahren im Game. Die waren in Asien vorher. Und Binance braucht man gar nicht drüber reden. Die sind seit Ewigkeiten im Game. Was man verstehen sollte, ist, jede dieser Börsen, auch Binance, die können pleite gehen, die können niedergemacht werden, da können Hacks passieren. Das ist klar. Das ist immer im Bereich des Möglichen. Und jeder sollte auf Börsen einfach nur haben, was er im schlimmsten Fall bereit ist zu verlieren in einem Black Swan Event. Aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt risikorenditemäßig schaue, ist wirklich das Sicherste zu promoten, sind große etablierte Kryptobörsen. Natürlich ist da immer noch ein Risiko mit drin, aber wenn man sich für etwas entscheiden muss, finde ich, ist das definitiv die beste Wahl.
Du kriegst wahrscheinlich auch super viele Angebote oder Anfragen von Token, Projekten und neuen Krypto-Startups, die dich dann mit Tokens incentivieren wollen. Und das ist ja, was man so ein bisschen hört und auch so ein schlechtes Image für die ganze Kryptowelt, glaube ich, gebracht hat, ne? Dieses Dumpen auf die eigenen Follower. Hast du dich da immer schon von fern gehalten oder hast du da so eine Policy, dass du gar keine anderen Token bei dir promotest oder nimmst du mal was mit oder investierst quasi in der Seed Round, aber machst das dann public oder machst das gar nicht public, also chillst es dann nicht? Also wie hast du das für dich geklärt? Weil ich glaube, da ist auch ganz schön viel Geld drin, also so ein Quick-Bug, der aber wahrscheinlich langfristig sich nicht auszahlt, wenn du da Mist baust.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe schon oft in Seed Rounds investiert, aber ich sage immer, das geht nicht mit irgendwelchen Commitments einher. Ich investiere und ich will zu nichts verpflichtet sein. Und ich habe schon öfters investiert in Seed Rounds, aber Sponsorships an sich jetzt mit Projekten möchte ich einfach nicht machen. Das ist, da ist viel Risiko dahinter. Und wenn man jetzt kein Supergenie ist mit super vielen Kontakten und in jedes Sponsorship zig Stunden an Arbeit reinpackt und an Research, dann ist da so ein großes Risiko dahinter. Und selbst wenn man das macht, dann ist erstmal, wird der Arbeit nicht der Bezahlung gerecht. Aber selbst dann ist da immer noch so ein Rattenschwarz an Risiken dahinter, die man nicht vorhersehen kann, dass sich das meiner Meinung nach gar nicht lohnt. Und wenn man jetzt schaut, ich habe das ja vorher erwähnt, es gibt jetzt wirklich wenig YouTuber, die über mehrere Zyklen hinweg sich gehalten haben und gute Reputation haben, dann ist es in den meisten Fällen bei den Leuten, die jetzt nicht mehr eine gute Reputation haben, der Fall, weil sie eben irgendwelche MLM-Strukturen promotet haben oder irgendwelche Projekte, die danach wirklich in den Eimer gegangen sind. Ja. Und deswegen finde ich, das ist immer das Beste. Klar, wie gesagt, Börsen können auch pleite gehen und das würde auch wieder auf Affiliates abfärben. Ich kann da nur mit bestem Wissen und Gewissen die Börsen raussuchen, wo ich glaube, okay, die werden sich halten. Aber Mt. Gox hat damals keiner vorhergesehen. FTX, ich bin wirklich kein Fan von denen gewesen, aber aus anderen Gründen. Ich habe auch nicht vorhergesehen, dass die pleite gehen oder dass die da wirklich Schabernack betreiben. Die sahen für mich, abgesehen davon, dass ich weltanschauungstechnisch nicht auf deren Seite war, sahen die für mich ziemlich professionell aus. Also es ist super schwer vorherzusehen, sogar Celsius. Also ich habe damals ein Video auf meinem Kanal gemacht über Celsius, wo ich oder eben Blockfire gesagt habe, ich habe da irgendwie exposed, dass die sich so groß darstellen, aber im Coworking-Space arbeiten, 50 Millionen einsammeln, hat mir nicht so gefallen. Aber am Ende des Tages waren die schon legit. Und dass denen am Ende, dass da auch wieder was passiert, habe ich selbst, obwohl ich da so kritisch war, gar nicht so vorhergesehen. Hätte mich jemand einen Monat davor gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass die pleite gehen. Habe ich aber auch nie promoted. Sogar ganz im Gegenteil, wie ich gerade erwähnt habe.
Ja, es ist echt ein Minenfeld, die ganze Kryptowelt ist einfach
Wahnsinn.
Also, das macht ja auch wieder aus. So.
Ja. Aber das Gute ist, im Bullenmarkt, wenn alles so schön läuft und nach oben geht und die Holdings der Firmen und so weiter, da gibt es dann erstmal keine Defaults. Jetzt haben wir wahrscheinlich, also auch das nicht 100%, du weißt nie Regulation oder sonst was, jetzt haben wir wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre lang Ruhe vor einem großen Bang in
Ruhe,
Krypto,
bevor die
wenn jetzt
nächsten.
wirklich der Bullenmarkt angefangen hat. Aber ich weiß schon zu 100%, es wird Riesenskandale geben. Wenn nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr wird es wieder Riesenskandale geben. Das ist schon so sicher
Und Blow-ups.
wie das Amen in der Kirche.
Ja, du selber hast ja auch schon mal Sponsoring gemacht in der Formel 2, glaube ich, ne? Was waren so die Gedanken dahinter? Ist das so für Markenbekanntheit gewesen?
Ja, das war einfach super gutes Angebot, sehr günstig. Da konnte ich einen Formel-2-Fahrer bezahlen, habe dann ein Logo drauf bekommen und mir hat auch gefallen, dass das dann auf dem PlayStation 5-Spiel war da mein Logo da auf dem Auto drauf. Das fand ich ganz cool. Und das war wirklich, da war eine kleine fünfstellige Summe. Also da dachte ich mir, komm, das machst du jetzt mal. Du unterstützt
Los.
jemanden und dann ist mein Logo da sichtbar. War wirklich eine Kleinigkeit. Eine ganz kleine, da gibt es andere Leute, die haben viel größere Dinge gerissen in Sponsorships.
Ja, genau. Und wenn ich an die Leute
Biden ist
denke, da
ja
gibt es ja auch
Hauptsponsor
ein.
von Red Bull, ne? Oder wie heißt es hier? Velas ist Hauptsponsor von Ferrari gewesen. Das sind ja Sachen
Ach, hör auf,
in
das war so
hunderte
verrückt. Die
Millionen Höhe.
FTX Arena, die Super Bowl-Werbung, es war einfach so mit offenem Visier, wusste man ja eigentlich diese Perversion und diese Gier, wenn man das jetzt mal so rauszoomt, man selber war ja irgendwie auch mit drin und hat es dann gar nicht so gesehen mit der Klarheit, wie man es vielleicht jetzt sieht. Aber was da abging, Alter, da
Ja.
denkt man jetzt so, eigentlich hätte man mit so ein bisschen Common Sense das schon kommen
Wie
sehen,
viel
wenn man
Geld
mal ein
war
bisschen Fuß
das?
vom Gas
Wie
nehmen
viel Geld
will.
war das?
Bei FTX?
Ja, wie viel haben die da reingepackt in diese FTX Arena? Das war eine heftige Summe. Das war, glaube ich, das krasseste Sponsorship, oder?
Ich konnte irgendwann auch nicht mehr folgen. Da kam ja dann ein Celebrity nach dem anderen und spätestens als er dann mit Bill Clinton und wie hieß der aus UK, Deep State Leuten da auf der Bühne saß, da dachte ich, okay, jetzt ist vorbei.
Ja, aber
Also da hat er für
das ist
mich
das,
auch
was ich
alles vor
sage.
Speed
Deswegen habe
gehabt.
ich
Genau, also ich hatte auch vorher
weltanschauungstechnisch dachte
nichts
ich
mit
mir einfach, mit
FTX zu
denen will ich nichts
tun.
zu tun haben. Ja.
Ja, same. Same. Ich hatte auch nie was da drauf. Ich hatte das einmal benutzt, um irgendeinen Transfer zu machen, den ich mit einer anderen Börse nicht machen konnte. Ja, paar hundert Dollar dahingeschoben, das war's so. Aber ich
Ja.
hatte auch nie, 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 nie. Es hat sich irgendwie nie. Ja, irgendwas war da. Ich weiß nicht warum. Also wie du schon sagst, du kannst es nicht erklären,
Dieses
aber du
Gefühl,
hattest irgendwie
ne?
ein schlechtes Gefühl.
Ja, genau. Ja, und dann haben die
Ja.
diese eine Präsidentschaftskampagne noch gefördert und dann hast du den immer mit irgendwelchen zwielichtigen Leuten, mit denen ich niemals am Tisch sitzen würde, gesehen. Es war für mich alles so ein bisschen,
Und dann
nee, damit
auch,
möchte ich nichts zu tun
ja,
haben.
und dann diese, ja, und dieses so in your face, ich fahre nur einen alten Ford Mustang, ich bin Veganer, ich bin so der Prototype von dem, der ich nicht sein will. Also ich will auf keinen Fall als gieriger Billionär wahrgenommen werden. Was muss ich dann sein? Und genau das hat er dann versucht zu verkörpern. Und das war aber dann wieder so eine Karikatur fast schon, diese SPF, dass ich dachte, irgendwas stimmt da nicht so.
Ja.
Und da kam ja alles raus, was er dann doch für ein dekadentes Leben geführt hat. Und war dann irgendwie auch noch fett und übergewichtig als Veganer. Gut, kann auch passieren, aber ist eher selten. Also viele Sachen haben da irgendwie nicht
Ja,
zusammengepasst.
kann passieren, wenn man, also man kann sich vegan sicherlich, ich kenne mich mit veganer Diät nicht gut aus, sicherlich sehr gesund ernähren, aber wenn man keine Ahnung hat und dann einfach nur Carbs in sich rein, also Kohlenhydrate in sich reinstopft,
Ja.
dann kann das sehr gut nach hinten losgehen, ne? Man ist ja
Ja,
ein bisschen mehr
also.
eingeengt als Veganer. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass man eine ausgewogene Diät hat, weil da sind viele Optionen, sind da mit vielen Kohlenhydraten belastet, ne?
Klar. Ich wollte gerade nochmal auf die Seed Investments hinaus und auch die Strategie, die ich auch schon mal gehört habe von einem anderen YouTube-Influencer, der viel Spray and Pray macht oder gemacht hat und dann irgendwie in hunderte von Startups, Krypto-Startups investiert hat. Und am Ende, ich kenne jetzt nicht sein PNL oder sein ROI, aber wie war das für dich? Gehen da doch schon viele, viele Seed-Investments den Bach runter und sind dann vielleicht so von 10 Investitionen zwei oder drei Winner dabei? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schnitt in der normalen Tech-Startup-Welt. Oder ist das bei Krypto so, vielleicht ein Unicorn und neun gehen den Bach runter? Oder 10 von 10 gehen den Bach runter?
Ja, vielleicht also, 1 von 30 oder sowas, also auf längere Frist. Wenn du im Bullenmarkt in eine Seed-Runde investierst, dann gehen erstmal alle gut. Das, was man aber verstehen muss, ist, du investierst in eine Seed-Runde. Gut, du hast jetzt vielleicht, es gibt ein Initial Token Lockup. Das heißt, du kriegst am Anfang irgendwie vielleicht 5% der Token und der Rest ist dann gewestet, also gelockt über 2 Jahre, 3 Jahre. Das heißt, du musst dann aktiv hingehen, die Token claimen und dann kannst du wieder einen kleinen Teil verkaufen. Wenn du jetzt also bei einer Seed-Runde investierst und du kriegst die 10% irgendwie nach 3 Monaten schon und das Projekt hat ein 10x gemacht, gut, dann kannst du dein initiales Investment rausnehmen und der Rest wäre dann sozusagen passives Einkommen. Im Bärenmarkt geht das dann aber normalerweise so weit runter, dass am Ende gar nicht so viel dabei übrig bleibt. Ich habe das öfter gemacht. Ich weiß, von wem du redest, der da in Hunderte investiert hat. Ich selbst habe in deutlich weniger investiert. Und ich denke, ich bin sehr gut gefahren dadurch, dass ich da in weniger investiert habe. Ich finde, das war mal hier und da ganz gut, aber ich bin super faul. Ich claime keine Token, das heißt, wenn ich irgendwo Geld investiere, oft ist das zu 100% weg. Ich lasse die Token einfach liegen und dann die failen die Projekte, die meisten sowieso. Meine Strategie dieses Mal ist auch ein bisschen anders, auch wenn es beim letzten Mal ganz gut gelaufen ist hier und da. Meine Strategie ist jetzt, ich möchte am Sekundärmarkt investieren. Das ist etwas, was auch für jeden offen ist. Nummer 1, du hast gar keine Obligation. Du hast überhaupt keine Obligation. Du investierst, du kannst, wenn du zum Beispiel bei einem Projekt investierst, selbst wenn du die nicht promotest, die sagen dir, du darfst nicht einfach so verkaufen. Du musst mit einem Market Maker verkaufen. Oder okay, selbst wenn die Token unlocked sind, bitte verkauf erst nächstes Jahr. Und wenn du es nicht machst, dann reden die schlecht über dich mit wem anders oder sonst was. Es gibt immer irgendwelche Obligationen oder so.
Irgendeiner hat verkauft und dann haben die dich im Visier oder im Auge und dann gibt es Rumors und dann wird rumgefragt, wer war das. Und dann,
super unangenehm. Ja. Ich meine, super unangenehm. Als Investor willst du volle Freiheit haben. Deswegen jetzt in dem Markt, und ich habe damit schon angefangen, über die letzten 2 Wochen intensiver, vorher auch schon, aber jetzt vor allem, seitdem wir die 32 durchbrochen haben, deutlich intensiver, investiere ich am Sekundärmarkt. Klar, du machst vielleicht kein 100x, wenn du jetzt irgendeinen Altcoin kaufst, der sich schon ein bisschen mehr etabliert hat. Vielleicht machst du ein 5x, vielleicht machst du ein 10x, aber hey, du hast keine Obligation, du kannst 100% verkaufen, wann immer du möchtest. Ich kaufe normalerweise Projekte, die bereits auf Binance gelistet sind oder auf KuCoin zumindest oder so. Du kannst 100% verkaufen, keiner zeigt dir den Mittelfinger, du kannst das Geld in Bitcoin zurückmachen, du kannst deine Bitcoin vermehren, du kannst die Profite rausnehmen, nur in Bitcoin reinpacken, die Profite rausnehmen, in ein anderes Projekt reinmachen oder je nachdem, was deine Strategie ist, wenn ein Investment am Sekundärmarkt, also an bereits gelistetes Projekt 100% Profit gemacht hat, kannst du die Hälfte rausnehmen, kannst den Rest liegen lassen und kannst dann später weiterverkaufen. Du bist einfach komplett liquide. Und für mich, ich habe rausgefunden, jetzt im letzten Bullenmarkt, obwohl der ganz gut für mich gelaufen ist, Liquidität ist alles. Ich habe keinen Bock mehr auf die Lockups, keinen Bock mehr auf irgendwelche gierigen Founder, auf Zoom-Calls irgendwen überreden zu müssen oder um irgendwas bitten zu müssen. Keine Lust mehr. Hab jetzt nur noch Bitcoin, Ethereum und einen Anteil, den ich wirklich als Risikokapital einschätze, im Sekundärmarkt. Spray and pray, wie du sagst.
Und Secondary Market, meinst du kaufst es einfach public selber an der Börse oder gibt es da eigene Plattform
für? Das was kann zwar jeder,
also kleine
zwar
Coins,
jeder, aber ich mache das ja nicht auf dem Jahr oder so.
Also
ja, das Wichtigste ist der Zeitpunkt. Also ich mache das jetzt zu dieser Zeit im Moment, wo ich wirklich glaube, okay, wir sind am Anfang eines Bullenmarktes. Diese Strategie funktioniert garantiert nicht irgendwo nah am Bullenmarktende. Da kaufst du einen Altcoin, der kann wirklich 95-98% nach unten gehen. 99%. Du kannst dein ganzes Geld verlieren, dadurch, dass du am Sekundärmarkt Altcoins kaufst. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Selbst wenn du es jetzt machst, kannst du dein ganzes Geld verlieren. Deswegen ist immer noch der Großteil in Bitcoin und Ethereum, ein Teil davon einfach nur in diesen Altcoins. Und ich glaube, dass jetzt, nachdem wir wirklich anderthalb, fast 2 Jahre Bärenmarkt hinter uns haben, Meiner Meinung nach ist jetzt die Upside deutlich höher als die Downside. Also wir haben nach oben hin deutlich mehr Luft als nach unten hin, nachdem wir bereits viele Altcoins gesehen haben, die 90%, 95%, 97%, 99% nach unten gegangen sind. Und ich konzentriere mich da auch wirklich nicht auf diese kleinen Microcaps. Ich kaufe eher etabliertere Projekte. Ich will jetzt hier keine Projekte nennen, aber eher etabliertere Projekte.
Und wenn du sagst, du hast kein Fiat mehr, du hast nur noch Krypto, richtig? Oder so ein bisschen halt Taschengeld, Handgeld zum
Leben. Ja, also wirklich Taschengeld, würde ich sagen. Ja, Taschengeld.
Das heißt, wenn du jetzt hier die fetten Trades aufhast, ich weiß nicht, ob das gerade Bybit war, die App, die du in den Kamera gehalten hattest, dann hast du als Collateral auch immer Bitcoin.
Ja, je nachdem. Es gibt USDT-Settled Futures und Bitcoin-Settled Futures. Kann auch USDT sein oder eben Bitcoin. Aber ja, der große Trade ist in Bitcoin gesettelt.
Ich weiß noch, als wir uns letztes Jahr auf Ibiza gesehen haben, das war ja fast, ich glaube, das war so fast der Button, ne? Dann kam noch FTX kurz danach, der Blow-up, und das war quasi so der Double-Button. Und da hattest du damals schon einen fetten Long offen. Ich glaube, du wurdest dann über Nacht irgendwann liquidiert, aber das war auf jeden Fall schon eindrucksvoll, weil du da schon bei 18K oder 19K reingegangen bist. Also damals hattest du das auch schon sehr gut getan.
War das nach FTX oder vor FTX?
Vor, es war Juno.
Vor. Ja, genau, der Trade ist
aber auch schiefgegangen. Da hast du nicht genug Collateral nachgeschoben. Weil das war ein super, super Einstiegspunkt.
Ja.
Da warst du irgendwie zu dünn auf Margin, ne?
Ja, was heißt zu dünn auf Margin? Der Bärenmarkt war einfach noch nicht vorbei, aber das war meine Trading-Strategie ist nicht, jetzt einen Trade aufzumachen und bis morgen viele Profite zu machen. Ich mache sogenannte Position-Trades auf. Es gibt Minute-Trades, Day-Trades, Scalping, Swing-Trades. Ich mache Position-Trades. Das heißt, ich versuche wirklich deutlich länger als ein Swing, wirklich über Monate hinweg eine große Makrobewegung mitzunehmen. Und was ich eben vorher gemacht habe, mir war ganz klar, vielleicht time ich das jetzt falsch. Wenn ich liquidiert werde, nehme ich ein bisschen mehr Geld in die Hand und gehe tiefer nochmal rein. Und das ist zweimal schief gegangen. Und beim dritten Mal bin ich bei 17.000 rein, nach dem 15.000 Bottom, weil da haben wir noch einen Widerstand gebrochen, einen abfallenden Widerstand, bin ich bei 17.500 rein und das ging dann gut. Und ich wusste, irgendwann geht's gut. Ne? Also es wird natürlich jedes Mal etwas teurer, aber irgendwann geht's gut. Ja. Und jetzt die Profite von diesem Trade übersteigen die Verluste von diesen beiden Trades um ein Vielfaches natürlich. Und das war von Anfang an mein Ziel. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Genau das Gleiche habe ich auch 2020, 2021 gemacht. Und da ging das auch gut. Und da habe ich auch im letzten Bullenmarkt natürlich viele Profite durch diese großen, langfristigen Trades mitnehmen können.
Cool, mein Lieber.
Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, bis auf jemand zuschaut. Dafür ist es jetzt zu spät. Ja. Wenn jetzt jemand zuschaut, würde ich sagen, dafür ist es jetzt zu spät. Also nicht nachmachen, nicht zu Hause nachmachen.
Also du meinst jetzt so einen fetten Position Trade, wo du versuchst, das Bottom zu timen.
Ja, jetzt nochmal reingehen und mit super viel Geld. Also wenn ich jetzt den Trade verpasst hätte, würde ich das jetzt nicht nochmal machen zu dem Zeitpunkt. Für mich war das einfach top bei 17.500. Nachdem wir da anderthalb Jahre nach unten gegangen sind, jetzt nach einem 100% Pump sich zu entscheiden, ich gehe jetzt rein, dann ist die Frage, warum hast du es nicht vor 8 Monaten oder so gemacht? Also ich würde jetzt nicht mehr bei einem Position Trade nicht mehr chasen. Wenn du jetzt ein Trader bist, der weiß, was er tut, klar, gerne, aber dann musst du auch wissen, wann du den Trade schließt. Die Strategie, die ich mache, dafür ist es jetzt zu spät. Die macht man eher nah am Bärenmarktboden auf.
Du hast gesagt, du hast jetzt bei diesem Position Trade, den du gerade offen hast, den großen, da hast du dann auch immer wieder nachskaliert, das heißt nachgelegt. Bei der Aufwärtsbewegung nach oben hast du dann nochmal die Position erhöht, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja, genau. Ich habe letztens noch einmal erhöht bei den 32 und das soll es jetzt auch gewesen sein. Also jetzt zurücklehnen, zuschauen. Ich bin wirklich nicht nur Trader. Ich habe diese Trades offen, das macht Spaß, ist geil, aber ich bin auch Investor, ich bin auch YouTuber. Ich bin Ökonomist, also ich bin Sportler, ich mache nicht nur Trading und das ist natürlich sehr wichtig. Und ich habe mir hier diese Trading-Strategie, die ich mir persönlich ausgesucht habe, ist eine, die mich nachts schlafen lässt, wo ich keinen Stress habe, wo ich nicht wie ein Verrückter vorm Computer sitze und mir Indikatoren anschaue. Ich will einfach nur einmal nah am Boden long gehen und dann so nah wie möglich am Bullenmarkt top rausskalieren und die Profite mitnehmen.
Hast du denn da jetzt ein hartes TP-Ziel, also Take Profit, oder willst du jetzt so lange riden den Trade, bis du das Gefühl hast, okay, warte, da ist jetzt irgendwie das meiste Meat runtergeholt vom Knochen und jetzt gehe ich da mal raus?
Ja, ich habe ein ganz klares Ziel dafür, und zwar will ich den Zeitpunkt, wann ich anfange rauszuskalieren, will ich an den Funding Fees festmachen. Also man hat, wenn man solche Trades aufmacht, gibt es auf Bybit zum Beispiel alle 8 Stunden musst du bezahlen. Wenn du jetzt eine Long-Position hast und der Großteil des Marktes ist Long, dann bezahlen die Longs die Shorts. Wenn die meisten Leute im Bärenmarkt zum Beispiel Short sind, bezahlen die Shorts die Longs. Jetzt sind mehr Leute Long als Short. Welche Überraschung, wir sind ja 100% gepumpt vom Bärenmarktboden oder sogar mehr. Und deswegen zahlt man jetzt als Long-Position jeden Tag 0,01% oder sowas. Ja, also noch relativ überschaubar. Ist immer noch teuer, aber ist relativ überschaubar. Wenn jetzt aber diese Funding-Fees... Wie bitte?
Es kommt ja auch immer darauf an, wie unausgewogen jetzt diese Funding-Fees sind, wie hoch die gehen. Ne? Also wie viele Leute jetzt long sind versus wie viele
Short. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und daran will ich das festmachen, wann ich den Trade anfange, sukzessive da rauszunehmen und ihn am Ende auch zu schließen, ist, wenn die Funding-Fee irgendwo nah an 1% am Tag kommt. Das ist ultra viel. Wenn du jetzt einen 3-Millionen-Dollar-Trade hast, würde das heißen, jeden Tag $30,000 in Gebühren zu bezahlen. Und im letzten Bullenmarkt, witzigerweise, einen Monat oder so, bevor der Bullenmarkt vorbei war, irgendwo in den Arealen von $50,000, $55,000, kamen wir an diesen 1% am Tag. Ich will jetzt tatsächlich aus meinem Trade rausskalieren, wenn die Funding-Fees so hoch werden, dass es erstmal für mich nicht profitabel ist, ihn lange offen zu halten. Aber das zeigt mir auch als Signal, hey, so gut wie jeder Mensch ist gerade long, alle sind bullish. Und wie wir wissen als Investor, wenn alle komplett irrational und bullish sind, ist das normalerweise der Zeitpunkt, wo du deine Sachen packst und abhaust. Und das ist mein Ziel jetzt, wenn die Funding-Fees wirklich so astronomisch hoch sein werden, und da sind wir jetzt im Moment noch weit von entfernt, das ist der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal anfange, meine Profite zu nehmen. Und das wird definitiv ein Zeitpunkt sein, wo der Preis deutlich höher ist als jetzt. Wenn der Preis so ist wie jetzt oder wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, dann werden die Funding-Fees eher sogar noch günstiger, und die sind relativ günstig im Moment noch.
Ja. Und dein Liquidation-Preis, hast du den trotzdem die ganze Zeit im Auge? Ich meine, wer jetzt gerade so fett im Plus ist, kann wahrscheinlich noch ruhiger schlafen. Aber zum Beispiel auf Ibiza, du sagst, du konntest trotzdem ruhig schlafen. War dir das egal? Also hast du dann eher gesagt, okay, wenn ich liquidiert werde, werde ich liquidiert. Also ich tue nicht so viel Collateral da rein, dass ich im Worst Case, wenn es einen Black Swan gibt, das auch noch weg ist, sondern ich versuche dann wieder neu in diesen einen Trade rein zu skalieren. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau. Also den Trade, als ich den aufgemacht habe, bei 17,5 oder so, da war mein Liquidationspreis, oder bei 17, glaube ich weiß nicht mehr so genau. Das erste Mal, wo ich den aufgemacht habe, war der vor dem Bärenmarktboden. Das heißt, wir hätten tatsächlich einen neuen Boden erreichen müssen, damit ich liquidiert werde. Jetzt dadurch, dass ich zu höheren Zeitpunkten hochskaliert habe, hat sich natürlich der Liquidationspreis auch mit bewegt. Der ist jetzt ich habe gerade nachgeguckt, während du geredet hast, bei $20,950. Ich persönlich halte 20.950 für sehr unwahrscheinlich. Ich würde, wenn wir jetzt wirklich nochmal nach unten ausbrechen, je nachdem, wie ich diese News oder das Black Swan Event, welches Bitcoin dazu bewegen würde, nochmal so weit runterzugehen, was ich persönlich für sehr unwahrscheinlich halte, evaluieren. Und wenn ich glaube, okay, ich nehme das jetzt nicht allzu ernst, würde ich noch einmal ein bisschen vergünstigen, sodass mein Liquidationspreis unter 19,7, unter 20.000 liegt. Und wenn es dann passiert, dann soll es passieren. Ja, dann passiert es eben. Aber es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, möchte ich sagen, dass wir nochmal unter 30 gehen, ist möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Unter 25 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und deswegen kann ich da eigentlich ganz gut schlafen. Aber am Ende des Tages, klar, wenn wir jetzt nach unten gehen, ich werde liquidiert, werde ich auch noch schlafen können. Also das sollte immer die Maxime sein, dass man gut schlafen kann, glaube ich.
Ja, Schlaf ist super, super, super wichtig. Ja, mein Lieber, wo bist du denn gerade? Bist du in Dubai oder? Chattest du
Nee,
da viel um die Welt?
ich poste nie wirklich, wo ich bin, aber ich reise durch Asien, ich bin viel in Singapur. Mir gefällt es einfach in Asien. Ich fühle mich hier wohl. Hast viele coole Orte nebeneinander, Vietnam, Thailand, Singapur. Mir
Aber
gefällt es hier ganz gut.
Dubai ist auf
Sonst bin ich
jeden
ab und zu
Fall,
noch in Dubai.
Dubai ist auch eine Base von dir oder einfach nur so eine Durchreise? Oder hast du dich da nicht committed gehabt und auch was gekauft?
Ich hab da ja eine Zeit lang gewohnt, vor allem 2021 viel, 22 ein bisschen. So auch dieses Jahr war ich ja natürlich auch wieder in Dubai, aber ich fühle mich am wohlsten da, wo Natur ist oder wo man ein bisschen Grün hat. Selbst in Singapur
Ja,
ist viel
fühle ich.
Grün. Und das heißt nicht, dass ich Dubai nicht mag. Dubai hat super viele Vorteile, ist sehr sicher, du kannst alles nach Hause geliefert bekommen, sauber, gutes Essen. Leute benehmen sich, wirklich gute ethische Standards von vielen Leuten, die da wohnen, natürlich mit ein paar Ausnahmen. Also Dubai ist top, aber wirklich zu Hause habe ich mich da nie so richtig gefühlt. Vielleicht mag ich einfach das Concrete nicht, so viel Bauten und weniger Natur.
Ja,
Ich
kann ich
brauche ein bisschen mehr
verstehen.
Natur, glaube ich.
Kann ich verstehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal
Ja.
wieder irgendwo auf dieser Erde.
Ja, vielleicht in Brasilien.
Ja,
Oder?
jetzt waren wir 1,5 Jahre hier und freuen uns auf Deutschland. In 5 Wochen, 4 Wochen fliegen wir nach Düsseldorf.
Ach krass, zu
Aber
Weihnachten.
ja, zu Weihnachten und genau im Dezember, dass der Rio dann auch mal seine Cousins und Cousinen kennenlernt, Onkel, Tanten. Ich meine, Oma, Opa hat er schon kennengelernt, weil die Eltern von Yara und meine Mom, die sind schon hier nach Brasilien gekommen, um ihn zu treffen. Aber es wird natürlich auch nochmal aufregend für ihn, nach Deutschland dann zu kommen, das
Der
erste Mal.
Spark. Rio
Der
Spark.
Rio Spark. Ja,
Ja, Mann, geil.
Mann.
Cool. Ja,
Ja,
und wann kommst du mal wieder nach
cool.
Asien?
Cool, danke für deine Zeit.
Wann kommst du mal wieder nach Asien? Sag mir
Asien
das
ist gerade
noch.
irgendwie gar nicht. Achso, das ist gerade gar nicht in den Karten, komischerweise. Wir haben ja jetzt das Haus da zu Ende gebaut. Du warst ja auch bei der Einweihung noch von
Ja,
unserem
ja.
Haus. Das war cool, ne? So ganz
Mega.
traditionell buddhistisch mit den Monks. Aber du weißt auch, ey, wir haben so eine halsbrecherische Straße da hoch und da sehe ich mich nicht mit dem Kleinen auf meinem Roller. Das geht schon mal gar nicht.
Vielleicht
Das heißt,
mit dem
wir müssen erstmal
Auto.
das. Ja. Entweder ein Auto oder Straßenproblem lösen oder woanders wohnen dann auf Pangan. Die drei
Ja.
Sachen. Ja, aber diese Saison schaffen wir nicht. Also da sind wir jetzt, wie gesagt, erstmal in Deutschland und dann vielleicht Portugal, Ibiza, sonst kommen wir nochmal nach Ibiza.
Nie wieder.
Nie wieder. Okay. Dann könnten wir uns aber in Brasilien sehen, weil das ist auf jeden Fall
Das
wieder in
wäre
the
gern.
play, dass wir dann nächsten Sommer nach Brasilien und dann. Du hast ja gesagt, du willst Kitesurfen lernen, Mann. Wir wohnen hier direkt an der besten Kite-Lagune ever.
Ja, damit hast du mich fast gekauft. Also Brasilien kann ich mir vorstellen.
Okay, dann machen wir so. Alles klar, wir bleiben in touch. Danke für deine Zeit.
Wie bitte?
Und bis bald.
Ach so,
Wir
bis
bleiben in
bald.
touch. Danke
Jawohl,
für deine Zeit
Dankeschön.
und bis bald. Das war's.
Danke.
Juhu.
Wuhu. Bye
Ciao, Chris.
bye.
Nein.
Yes. Bull
Yes,
Market. Oh.
Mann! Stopp.
Ja, jeder.